So, schönen guten Morgen. Finde ich gut. So geht's manchmal im Leben, ne? Deswegen spiele ich mit meiner Tochter nie irgendein Brettspiel, weil die gewinnt immer. Und ich spiele auch nicht mit meiner Frau ein Brettspiel, weil die gewinnt auch immer. Und es ist manchmal so im Leben, du hast Leute um dich, die gewinnen immer, und es gibt Menschen, die gewinnen scheinbar nie. So ist es. Und ich bin ein scheinbar nie Gewinner. So ist es. Ja, so können wir meinen Spitznamen sagen. Dieses ganze Thema Freude ist ja auch so, fand ich auch interessant, einfach mal weiter probieren. Probier's mal weiter und wir probieren's mal hier drüben. Und es ist ja oft so im Leben, dass wir es mal hier probieren, mal da probieren, mal da probieren und dann merken eben, ich ziehe eigentlich nur den Müll des Lebens an Land, egal was ich probiere. Und es gibt tatsächlich so Menschen, die ziehen nur den Müll des Lebens an Land. Und egal wie klein der Müll ist und egal wie groß der Müll ist, die ziehen nur das Zeugs an Land. Ich habe jetzt die Woche habe ich einen Mann, der ist 37 Jahre alt, in einem Platz gefahren, in eine Einrichtung von der Gefährdetenhilfe. Dieser Mann, der hat eine Zeit bei uns gearbeitet, kann ich ganz offen drüber sprechen. Wenn er hier wäre, würde es auch klar sagen, wie sein Leben war. Er ist eigentlich das Produkt von einer Vergewaltigung. Seine Mama, die lebten in der Ukraine. Seine Mama saß im Rollstuhl, wurde vergewaltigt von einem Alkoholiker. Er kennt seinen Vater überhaupt nicht. Sie zogen dann nach Deutschland, eben wie gerade in der ganzen Welle, in der viele Übersiedler nach Deutschland kamen. Und da hat er dann versucht, irgendwie Fuß zu fassen in eine Gemeinde. Hat ziemlich schnell, wie es manchmal so ist, manche Leute ziehen immer irgendwas an, eben. Egal, wo ich meine Angel auswerfe. Es scheint nie was Gutes rauszukommen. Und so war es ein bisschen bei ihm gewesen. Er hat dann ziemlich schnell Freunde bekommen, die geraucht haben. Er hat auch geraucht. Wir waren so in einer Gemeinde, da raucht man nicht. Dann flog er raus aus der Gemeinde. Und dann hat er sich aufgemacht, eben gewisse Freundschaften zu schließen. Die gewissen Freundschaften, die haben sich dann mit Mittelchen abgegeben, die dazu führen, dass Menschen dann irgendwann in Kriminalität fallen, in Beschaffungskriminalität. Er hat Drogen genommen, war ziemliche lange Zeit im Knast gewesen, hat verschiedene Therapieeinrichtungen durchgemacht im Leben. Und dann kam er irgendwann mal zu uns, zum Bodenseehof, und hat dann mitgearbeitet, 2 Jahre lang. Und irgendwann mal war ich mit meiner Frau, wir waren auf Urlaub gewesen, und dann wurde ich angerufen von unserem Bodenseehof, dass dieser junge Mann gerade Rambazamba bei uns macht. Er will seine Rechte, und es ist ja manchmal so im Leben bei Menschen, die echt immer zu kurz gekommen sind. Irgendwie immer zu kurz gekommen. Und das ist schon seltsam, das ist wirklich so. Also wenn man so mit Menschen unterwegs ist, diese verschiedenen Schicksale, die da sind. Und manches Mal frage ich mich, wie gibt es überhaupt, dass so ein Mensch noch lebt? Wie gibt es überhaupt, dass so ein Mensch überhaupt noch unterwegs ist? Noch irgendwie ein bisschen Hoffnung hat. Noch irgendwie ein bisschen Plan im Leben hat. Und so war es auch bei ihm gewesen, so einen unbändigen Willen irgendwie zu kämpfen. Und der unbändige Wille, der ist ihm vom lebendigen Gott ins Herz gelegt worden. Und das habe ich an ihm mal gesagt. Du kannst dir nichts dafür für die Art und Weise, wie du gezeugt wurdest. Du kannst auch nichts dafür für die Art und Weise, wo du aufgewachsen bist. Aber da gibt es einen Gott, der hat einen Plan für dein Leben. Und er hat wirklich ein Ziel. Und ich weiß auch, mittlerweile, früher ging mir das immer lockerer über die Lippen. Aber mittlerweile weiß ich auch, das ist manchmal lockerer hergesagt. Und dann aber an der Seite von so einer Person zu leben und mit dieser Person zu leben, dass diese Person auch das irgendwann mal entdecken kann. Ansonsten wird so eine Person, die wirklich versucht, in ihrem eigenen Leben die Angel halt mal hier reinzuwerfen und mal da reinzuwerfen. Und dann mal jemanden zu haben an der Seite und sagt, und immer wieder ermutigen an der Seite, wirf doch die enge Angel da rein, wirfst du doch da rein, wirfst du doch da rein. Weißt du, mein Leben ist ja auch manchmal extrem freudlos. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich habe einen vollen Kühlschrank. Ich kann nur kaufen, was ich will. Ich fahre ein Auto, ich trinke immer sauberes Wasser, habe immer ein Dach über dem Kopf, kann zum Arzt gehen, wenn ich möchte und wenn ich muss und wenn ich nicht muss. Ich kann mich frei bewegen. Und ich habe manchmal so eine Freudlosigkeit. Und ich verstehe diesen jungen Mann. Und dann waren wir mal unterwegs gewesen eben, und er war so jemand eben, immer zu kurz kommen, immer zu kurz kommen im Leben. So ein zu kurz kommen. Und dann rief jemand an eben vom Bodenseehof und sagte, ja, macht jetzt gerade ein bisschen auf wilden Mann. Und ich sagte dann, ich möchte ihn nachher sprechen. Und dann hat er mich auch angerufen. Und dann sagte ich, ich möchte gern, dass du bei uns bleibst am Bodenseehof. Das will ich einfach. Und dann fragte er mich, warum willst du das? Und ich sagte, willst du das, weil ich meine Arbeit so gut mache? Und das ist extrem begabt, so Handyman, der kann alles irgendwie. Und ich sagte, nee, das will ich nicht. Mir ist das total egal. Ich finde jede Menge Leute, die Arbeit gut machen. Dafür brauche ich dich nicht. Ich will, dass du da bleibst, weil ich dich lieb habe. Ist alles. Ist der einzige Grund. Ist der einzige Grund. Und das kann ich von ganzem Herzen sagen. Ist der einzige Grund, warum ich will, dass du da bleibst. Wegen mir habe ich in meinem Herzen gesagt, kannst du Rambazamba machen, solange du willst. Aber ich will, dass du da bleibst. Weil sonst wirst du in eine Welt gehen, die dich gar zerstört. Und irgendwann dann einmal hat mal von ihm so eine Freundin angerufen und die sagte mir, das wollte ich Ihnen nur sagen, Herr Spindler. Ich habe das total vergessen. Aber sie waren der erste Mensch in seinem Leben, der ihm gesagt hat, dass er ihn wirklich lieb hat. Das hätte ich nie gedacht, nie. Sie waren der erste Mensch, der ihm das gesagt hat. Und hat sich so eine Beziehung aufgebaut über die Jahre, das war ein bisschen hin und her und rauf und runter. Und jetzt final hat er auch in den letzten Jahren immer wieder versucht, seine Angel auszuwerfen, wisst ihr, Freude, irgendwie Freude im Leben. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Und wenn ich so ein Mensch bin, der immer versucht, seine Angel auszuwerfen, dann sitze ich ja meistens neben einem Menschen, der immer die fettesten Fische an Land zieht. Mit dem wenigsten Aufwand. Kennt ihr das? Das ist manchmal so. Der allerwenigste Aufwand und die ziehen immer die fettesten Fische an Land. Und ich gebe mir Mühe bis zum geht nicht mehr. Und irgendwann habe ich einfach die Faxen dick, wie man bei uns sagt, im Frankenland. Ich weiß nicht, ob man das im Land des Frankens auch sagt. Aber irgendwann habe ich einfach die Faxen dick. Und dann kann mir einer sagen, was er will. Und so war es auch bei ihm. Und das Schöne war gewesen, so führt Gott, wisst ihr. Und ich wusste, was ihm fehlt ist. Ihm fehlt die Freude Jesu. Das ist alles, was ihm fehlt. Der hat drei Kisten, so Umzugkartons mit Büchern geschleppt mal bei uns am Bodenseehof von der Kellerwohnung. In eine Wohnung im zweiten Stock. Und ich habe ihn so zugeguckt, als er das so trug. Ich hätte ihn auch helfen können, aber ich habe ihn einfach zugeschaut. Ne? So ist es manchmal. Und er trug die und es war so im Sommer, Hochsommer, da ist es ziemlich feucht bei uns, auch da konnten wir schnell ins Schwitzen. Und er hat auch ganz schön geschwitzt. Und er hatte diese ganzen Kartons, als er die dann oben hatte in der Wohnung, habe ich ihn gefragt, was ist da eigentlich drin in diesen Kartons? Was sind das für Bücher? Und ich wusste schon, was das für Bücher sind. Und er sagte so Kommentare und Lebensberichte, alles so gute christliche Literatur. Und als er das mir dann so sagte, habe ich ihn angeguckt und sagte, Religion ist ganz schön schwer, oder? Und er schaut mich an, er hat genau verstanden, was ich meinte. Sagte, ja Heinz, Religion ist ganz schön schwer. Die habe ich alle gelesen, diese Bücher. Das habe ich ihm geglaubt. Und es hat keinen Einfluss auf mein Herz, auf mein Leben. Es hat nichts verändert in mir. Das habe ich ihm nicht ganz geglaubt. Aber es ist manchmal so der erste Gedanke, den wir haben. Weil Worte über Gott kommen nie leer zurück. Das Beste ist natürlich, wenn wir das Wort von Gott lesen, weil das kommt wirklich nie leer zurück. Weil das ein Hammer ist, der Felsen zerschlägt, ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, das durchtrennt Seele und Geist. Da geschieht was in unserem Leben. Dass uns die Augen öffnet. Und ich merkte in seinem Leben, das fehlt ihm. Aber ich kann ihm das nicht geben. Wir haben einfach weitergebetet und weitergebetet und weitergebetet. Und jetzt war es dann letztendlich so in seinem Leben, dass er kam und sagte, jetzt muss was anders werden. Und jetzt wird was anders. Und das habe ich ihm gesagt. Ich warte auf den Tag, bis du ganz, ganz, ganz tief unten bist. Und du kaum mehr atmen kannst. Und dann komm. Dann können wir dir helfen. Und der Tag kam. Und jetzt plötzlich hat er was verstanden. Von dieser Jesusfreude. Und das Leben beginnt sich zu verändern. Stück für Stück, es dauert auch seine Zeit. Meine Zeit liegt in seinen Händen, Psalm 31, Vers 15. Es dauert Gottes Zeit und wir haben eben nicht immer Gottes Zeit. Und wir haben auch selten Zeit für Gottes Zeit. Sagt dir Jesus schon mal zu seinen Jüngern, eure Zeit ist alle Zeit, ständig könnt ihr irgendwas machen. Aber was ihr nicht könnt, ist warten. Und ihr müsst immer instant Glück. Maggi auf, Entschuldigung für die Schleichwerbung, das darf man eigentlich gar nicht, aber ich werde auch nicht bezahlt dafür. Maggi auf, reines heiße Wasser, dann habe ich mein Süppchen. Und, aber so ist es nicht eben mit dem, was Jesus meint mit Freude. Und das ist mir so bewusst geworden, eben so ein junger Mann, der immer irgendwie seine Angel auswirft, da mal und hier mal und dort mal. Und immer, wenn ich gerade in so einer Phase bin im Leben, habe ich immer die Leute neben mir sitzen, die die fettesten Fische an Land sehen. Und die reden immer von Freude, die sind auch noch so freudig, wenn sie die fetten Fische an Land sehen. Ich könnte auch sagen, freu dich doch mal, wer zieht schon ein Rennrad an Land? Also auch schon mal... ein Ding, ne? Aber so ein bisschen deplatziert, diese Aussage, wenn ich eben dabei bin, was Lebensnotwendiges zu finden, dann bringt mir das Fahrrad herzlich wenig. Und um das geht's ja in dieser Freude, auch von der Jesus spricht. Ich habe das, heute Morgen bin ich noch darauf aufmerksam geworden, weil jemand sagte zu mir, von was für eine Ethos hast du eigentlich gesprochen? Bei uns liegt die gar nicht auf dem Zimmer. Das ist diese. Ich habe gedacht, die liegt auf jedem Zimmer. Ich weiß, auf jedem Zimmer scheinbar liegen Ethos aus, aber nicht auf jedem das Gleiche. Und also die lag eben bei uns im Zimmer. Und da geht's um dieses Leben dieser jungen Frau, von der ich gestern Morgen sprach, von der so Lydia Holmer, von der Puschel. Da gibt's auch ein Buch über sie. Das heißt Lebensfreude oder ja Lebensfreude trotz Krebsleidens in dieser Ethos in ihrem Leben, ist so ein bisschen ein Bericht von ihren Eltern über ihr Leben und die Eltern haben dann auch ein Tagebuch geschrieben oder beziehungsweise ein Buch über ihr Tagebuch geschrieben, über das Tagebuch von der Lydia. Die Lydia, die dann sagte, warum fällt es mir oft so spät ein, dass ich Jesus im Herzen habe, der nur darauf wartet, gefragt zu werden. Sich aufzudrängen ist nicht seine Art. Ich wünsche euch und mir, dass wir Tag für Tag mehr lernen, uns in unserem Leben auf Jesus zu stützen. Dann haben wir eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Lasst uns die Ewigkeit nicht ausblenden. Und ich fand, das war ein ganz, ganz signifikanter Satz von ihr, so ganz eindeutiger Satz, lasst uns die Ewigkeit nicht ausblenden. Und das Problem der westlichen Christenheit ist, wir haben die Ewigkeit ausgeblendet. Wir leben im Diesseits, wisst ihr? Wir haben die Ewigkeit ausgeblendet. Und wenn du nur diese eine Welt hast, dann musst du aus dieser Welt alles herausholen, was du kannst und alles reinpacken in diese Welt, was du kannst. Wenn ich nur dieses bisschen Zeit habe hier auf diesem Planeten, dann kann ich mich im Kreis drehen, weil ich weiß gar nicht, was soll ich alles machen mit dieser begrenzten Zeit. Wir wissen ja gar nicht, wie lang diese Zeit ist. Wir meinen, wir treffen uns heute nochmal zum Mittagessen. Schön wär's, weil es gut ist hier. Aber es kann sein, dass manche da sind, die sich gar nicht mehr treffen zum Mittagessen hier. Und wir haben es gar nicht gedacht. Wir haben die Ewigkeit ausgeblendet. Und das fehlt uns, ich glaube, das ist ein Hauptproblem dieser sogenannten Freude. Wir haben die Ewigkeit ausgeblendet. Wir haben eigentlich Jesu Welt ausgeblendet. Weil alles in unserer Welt, in der wir leben, sind wir ganz ehrlich, das ist so diesseits bezogen. Unsere Kinder werden schon diesseits bezogen erzogen. Das Beste aus diesem bisschen Leben, das Beste aus dieser bisschen Zeit, die wir haben, herauszuholen. Und das Beste ist natürlich, wenn du in der Kinderstunde zum Glauben an Jesus Christus kommst. Das ist eine Bombensache. Wenn du in der Kinderstunde diesen Glauben im Herzen hast, den der Daniel im Herzen hatte, den der Josef im Herzen hatte, der Mose im Herzen hatte, der Abraham im Herzen hatte. Das ist eine super Sache. Und wenn du dann später dann in deine Berufswelt gehst, kannst du den erstmal beiseite legen. Weil da geht es ums reelle Leben. Und den Glauben, den kannst du dann wieder auspacken, wenn du dann im Krankenbett liegst. Oder wenn es ganz, ganz, ganz schlecht läuft, kannst du den wieder auspacken. Und das, die Gefahr empfinde ich wenigstens, das mag sehr subjektiv jetzt sein, was ich sage, aber ich empfinde das so, das ist die große Gefahr für uns in der westlichen Welt. Ich war letztes Jahr noch in Indien und in Afrika und in Afrika habe ich einen ehemaligen Studenten von uns am Bodenseehof besucht. Der hat, Leute, das kann man sich gar nicht vorstellen, also ich kann es mir nicht vorstellen. Der läuft jeden Morgen 1,5 Stunden zu einem Steinbruch und da klopft er Steine für 8 Stunden. Das bisschen Geld, das er damit erwirtschaftet, und das musste er 7 Tage die Woche machen. Das bisschen Geld, das er erwirtschaftet mit diesen Steinbrucharbeit, das nimmt er, um eine Lehrerin zu bezahlen, das Essen für 50 Kinder, für die er in eine Blechhütte irgendwo da in der Pampa untergebracht hat, um wenigstens einigermaßen eine Schulausbildung zu geben und seine eigenen 5 Kinder und seine Frau zu erhalten. Und ich fragte ihn, Hudson, wann bereitest du denn deine Predigten vor? Weil so theoretisch braucht mir da schon 48 Stunden. Und Hudson sagt, Heinz, das mache ich jeden Morgen, wenn ich da hinlaufe. Und abends, wenn ich wieder heimkomme. Und er hat abends noch eine Bibelstunde. Jetzt mögen wir vielleicht sagen, na gut, die ist jetzt nicht so theologisch tiefgehend, kann es ja auch gar nicht sein. Er kann ja auch nicht so lange studieren wie wir. Und ich sitze da in dieser kleinen Hütte und da ist eine Freude da drin. Ich habe da noch eine junge Studentin besucht. In Nairobi, die lebt in Kibera, in den größten, angeblich das größte Slum in Afrika. Ich habe keine Ahnung, aber jeder hatte gern das Größte. Und wahrscheinlich ist es auch so. Auf jeden Fall ist es riesig. Und diese junge Frau, die war bei uns am Bodenseehof, Caroline heißt sie. Das hat alles was mit dem zu tun. Und diese Caroline, die hat hier keinen Arm mehr, der ist hier aus der Schulter herausgetrennt. Der linke Arm und der rechte Arm ist hier unten abgeschnitten. Einfach abgeschnitten. Und als sie zu uns zum Bodenseehof kam, war sie 18 Jahre alt. 18 oder 19. Und die Caroline, die hat einmal ihr Zeugnis vorlesen lassen. Das konnte sie gar nicht selbst. Die Worte hat sie gar nicht gefunden. Das Ergebnis ihres Zeugnisses war, ich bin Gott dankbar, dass ich meine Gliedmaßen verloren habe, weil ich war oft in der Gefahr, meine Seele zu verlieren. Das kann nur jemand schreiben, der das erlebt hat. Diese junge Frau wuchs irgendwo im Norden Kenias auf, in einer Familie mit 13 Geschwistern. Da leben nur noch 2 davon. Ihr Papa ist tot, ihre Mama hat sie ein bisschen großgezogen, ihre Mami hat sie dann nach Nairobi gebracht, zu ihrer Tante praktisch, die in Kibera, in diesem riesen Slum, lebt. Diese Mama, diese Tante hat dann die kleine Caroline immer mit auf den Markt genommen. Die hat da immer Mais verkauft. Und irgendwann kam ein Mann vorbei und er sah das kleine Mädchen dort liegen und schaut das junge Ding an und sagt, für dich mache ich was. Und dieser Mann kannte einen Mann in Deutschland, der einen Mann in der Schweiz kannte. So ist es manchmal, ne? Du musst eigentlich gar nichts können, du musst nur jede Menge Leute kennen. So ist es manchmal. Und dieser Mann in Deutschland, der war damals Bibelschulleiter von der Klostermühle, ist auch ein Fackelträgerzentrum, Bernhard Rebsch hieß er, der hat einen ganz schweren Unfall gehabt, Gliedmaßen verloren und lernte daraufhin einen Mann kennen in der Schweiz, einen gläubigen Orthopäden, der ihm geholfen hat, dann wieder künstliche Gliedmaßen zu bekommen. Und mit dem hat dann der Bernhard diese Caroline in Kontakt gebracht. Und irgendwann dann hat er für sie bezahlt. Ich wusste das gar nicht. Jetzt kann man das auch ganz offen sagen, weil der Bernhard auch schon beim Herrn Jesus ist. Und er hat es für das Mädchen bezahlt, dass das Mädchen in die Schule gehen kann. Und dann kam das Mädchen zu uns nach Deutschland auf die Bibelschule, fuhr dann mit ihm rüber in die Schweiz zu diesen Orthopäden. Da hat sie ihre Gliedmaßen bekommen. Und ging dann wieder zurück nach Kenia und ich wusste gar nicht, was aus ihrem Leben geworden ist. Ich bin nicht auf Facebook, also bin ich nicht informiert. Und ich saß dann da bei der Missionskonferenz und fragte dann einen der Missionare, ob die die und die kennen. Und da sagt der eine zu mir, ich glaube, ich habe mal so eine junge Frau gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es die einzige war, die die Nazarene University in Nairobi mit Straight A abgeschlossen hat. War die beste Studentin jemals, die dort jemals auf dieser Universität war. Und dann fragte ich, ob ich sie sehen kann, diese junge Frau, und dann haben sie was arrangiert, dann kam sie auch zu diesem Platz, und dann war es wirklich die Caroline. Und dann sagte ich der Caroline, Mensch, ich könnte dich mal besuchen. Und die hat sich natürlich gefreut, ne? Komm doch mal vorbei. Und sagte ich, okay, Samstagnachmittag komme ich rein nach Nairobi, besuche dich zu Hause bei deiner Tante. Und irgendwann hat einer der Missionare mich gefragt, wo gehst du hin am Samstag? Und er sagte, naja, ich fahre da hin und besuche sie zu Hause, ne? Und er sagte, weißt du, wo du hingehst? Sagte ich, ja, da, an dem Platz, ne? Ja, ich meinte, ob du weißt, was das für ein Platz ist. Nee, das wusste ich nicht direkt. Und er hat es mir erklärt, dann habe ich es fast bereut, dass ich ihr versprochen habe, ich besuche sie zu Hause. Weil ich nicht wusste, weder die deutschen Schreckensmeldungen oder die Weißen, ne? Oh, ist alles so schrecklich und so. Und dann, aber ich habe gesagt, nee, Herr Jesus, das mache ich, da gehe ich hin. Das ist ihre größte Freude. Und da war ich dort gewesen und es war so eine Freude. So eine Freude in diese kleine Bude, vielleicht von hier bis hier, mit ihren zwei Tanten und oder Cousinen, dann mit ihrer Tante und einem Sohn von der Cousine. Da drin ist diese junge Frau, Leute, die schreibt auf ihren Computer mit ihren einen kleinen Stumpf, den sie unten noch hat. Liest die Bibel mit ihrer Tante, weil die Tante das gar nicht kann. Lädt die Leute drumherum ein, auch zum Bibellesen, und die ist bekannt da drin, in diesem Slum, in diesem Dreckloch. Sorry, dass ich so sagen muss. Aber was wir Menschen fähig sind, Menschen anzutun. Und es ist voller Freude. Das Größte war für die Tante, dass sie mir noch was gekocht hat. Erst habe ich gedacht, oh meine Herren, wenn ich so keine umbringe, dann bring dich das vielleicht um. Aber dann dachte ich, nee, warum? Wenn sie das aus Liebe gemacht hat, was soll mir das schaden? Dummerweise waren wir extrem spät dran und ich sage echt dummerweise. Und ich musste dann schon viel früher gehen, um rauszukommen, bevor es dunkel wird dort. Und von daher konnte ich nicht mit essen. Und es tat mir echt leid getan. Da hätte ich lieber, was weiß ich, 14 Tage Krankheit auf mich genommen. Wenn es überhaupt so gewesen wäre. Das ist ja auch, wir denken ja immer uns das Grausamste aus. Aber es war aus Liebe und aus Freude bereitet alles. Das war für mich so dieses Bild, wisst ihr. Das ist ein Platz zur Jesusfreude. Das sind Menschen, die haben die Ewigkeit nicht ausgeblendet. Das sind Menschen, die wissen, wir werden hier nicht alles rausholen, wir müssen hier auch nicht alles rausholen. Aber wir haben eine Ewigkeit, die ist schon bereitet. Die ist schon da. Bereitet durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Bereitet durch diesen Glauben, durch diesen simplen Glauben auf das Blut von Jesus Christus. Und ich kann es gar nicht erklären, warum ich daran glauben darf. Das ist meine größte Freude, dass ich das glauben darf. Und ich empfinde es oft so, dass es so viel Freudenräuber gibt in meiner kleinen Welt, in der ich lebe, die mir diesen Blick, wisst ihr, diesen Blick verderben wollen. Auf das, um was es eigentlich wirklich geht. Ich habe da ein paar Punkte. Das muss ich die Maschine mal einschalten. Und vielleicht ist es eine Hilfe, mehr Freude. Vielleicht kannst du das Licht ausmachen. Dann sehe ich ein bisschen blasser aus, aber es macht nichts. Und da geht es mir drum um diese Worte von Jesus Christus. In Johannes Kapitel 15, Vers 11 spricht Jesus, dies habe ich euch zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Zur Fülle kommt eure Freude. Das ist die Sehnsucht von Jesus Christus. Was hat Jesus seinen Jüngern gesagt? Er hat darüber gesprochen und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Gärtner. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt, darauf lade ich euch ein, Leute. Ich lade euch ein, in mir zu bleiben. Wenn ihr mal in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Es wird euch zuteil werden. Da wird was geschehen in eurem Leben. Und ich denke, wisst ihr, wann das die größte Einladung von Jesus Christus ist? Es gibt ein paar Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Ja, Jesus sagt, dass er euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an eurem schlauen Gerede. An dieser Liebe, das muss eine Liebe sein, die kann keine Ideologie, keine Philosophie dieser Welt produzieren. Das ist diese gebende Liebe Gottes, diese aufopfernde Liebe Gottes, die so deutlich geworden ist am Kreuz von Golgatha. Es ist diese Liebe. An dieser Liebe soll die Welt erkennen und sie wird erkennen, weil wenn es die Welt soll, was ich will, das wird auch, könnte man sagen, in den Worten von Jesus. Das ist mein Ziel. Wenn es eine Sache ist, ihr Lieben, dann kann ich ja davon ausgehen, wenn das ein Gebot von Jesus ist, dann kann ich davon ausgehen, dass der Gegenspieler, dass Satan dieses Gebot versucht zu unterminieren. Zu kämpfen dagegen. Ist ganz klar. Und wenn Jesus sagt, wisst ihr, das will ich doch, dass meine Freude in euch völlig wird, dann muss es eine Kraft geben, die sagt, und das will ich nicht. Ich will das nicht. Und ich sorge dafür, dass es nicht so wird. Ich sorge dafür, dass du nicht das tust, was der Großpapa sagte. Schau dich mal um. Ich sorge dafür, dass du nur auf dein bisschen Leben schaust, indem du immer, immer, immer zu kurz kommst. Immer. Ich sorge dafür, dass du immer nur auf deine begrenzte kleine Welt schaust. Dafür sorge ich. Dafür brauchst du gar nicht Sorge tragen. Das sorge ich schon dafür. Weil ich will, dass du nicht in dieser Freude lebst. Ich will gar nicht, dass du über diese Welt hinausschaust. Ich möchte gar nicht, dass du dich damit beschäftigst, mit der Ewigkeit. Mit dieser Wohnung, die schon für dich bereitet ist. Das will ich gar nicht. Was hätte ich für ein Interesse dran? Ich will, dass du dich da hier beschäftigst. Das ist die große Gefahr in unserem Leben. Ich will, dass du dich mit dir selbst beschäftigst. Das will ich. Ich möchte nicht, dass du an diesen Gott glaubst oder dass du darauf vertraust, auf dieses Wort aus Psalm 115, der Herr denkt an uns und segnet uns. Ich möchte, dass du an dich denkst. Ich will, dass du in diesem Leben lebst, das so ist, wie jeder denkt an sich. Nur ich denke an mich. Und wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist ja auch an jeden gedacht. Ja, ich kann das nachher nochmal aufsagen. Aber letztendlich dieses Selbstzentrierte. Und Jesus, schau doch viel, viel weiter. Ist ja klar, es ist die Welt des Vaters. Und es sollen doch Jesus Menschen sein, die die Welt des Vaters sehen. Diese Perspektive, da ist doch noch was, da kommt doch noch was viel Größeres. Es geht uns doch auch so, schaut, hier in unserem kleinen bisschen Leben am Bodensee. Jetzt überlege ich mir tatsächlich, stimmt ja eigentlich, jetzt werde ich 50. Jetzt gehe ich nochmal aus Deutschland raus, jetzt gehe ich nochmal in ein Land und arbeite da mit Romas. Jetzt plötzlich kommt es, dass ich denke, was machst du da eigentlich? Also ich lebe in einer der schönsten Feriengegenden Deutschlands. Das ist eine Bombensache. Kaum unangenehme Gerüche. Außer wenn meine Frau mal einen Döner gegessen hat. Oder aber ansonsten immer klasse. Ja, immer die Schuld auf die anderen schieben. Ne? Aber ansonsten immer klasse. Ich lebe in einer Welt, wisst ihr, der Reichen und des Schönen. Ist eine der reichsten Gegenden Deutschlands. Und dann plötzlich vergesse ich das, wisst ihr, wozu mein Leben eigentlich berufen wurde. Plötzlich vergesse ich das. Und ich mache meine Freuden ein bisschen an dem fest. Und das stelle ich jetzt gerade selbst fest. Also ich bin da selbst gerade in so einem Prozess. Oder wir beide als Ehepaar gerade in so einem Prozess. Was ist denn unsere Freude? Jesus sagt, ich will, dass meine Freude in dir völlig wird, Heinz. Das will ich. Das ist mein Ziel. Meine Freude, von der Jesus nochmal redet in Johannes Kapitel 17 und Vers 13 und sagt, nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Meine Freude. Die Freude Jesu. Die Freude über die Welt des Vaters. Die Freude über das Wesen des Vaters. Freude, habe ich mal ein bisschen kurz definiert, so ein Erregtsein über den Erwerb von etwas. Beziehungsweise in Erwartung leben auf etwas Gutes. Wisst ihr, ich habe was erworben oder ich habe ja gar nicht mehr erworben, mir ist was erworben worden am Kreuz von Golgatha, Gottes ewige Welt. Durch das Blut von Jesus Christus. Wenn ich so will, Jesus hat mich erworben durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Er hat mich erworben und nichts und niemand wird mich aus der Hand Jesu reißen. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Heinz Spindler, würde der Apostel Paulus schreiben. Er hat dich erworben. Mit dem Preis, der nie vergeht, mit dem Blut seines Sohnes Jesu Christi. Er legt dir eine Erwartung ins Herz. Oder hast du diese Erwartung noch nie gehabt? Und ich sage dir eines, diese Erwartung wirst du nie bekommen, indem du viele Bücher liest. Diese Bücher können dir helfen, wenn du die Erwartung im Herzen hast, diese vielleicht ein bisschen mehr zu ausgemalt zu bekommen, mehr zu verstehen, diese Erwartung, die da im Herzen ist. Aber diese Bücher werden nie diese Erwartung ins Herz legen. Diese Ewigkeitserwartung, die tief da drin ist im Herzen. Da kommt noch was. Was dieses Leben auch immer zu halten hat. was es auch immer zu bieten hat. Schaut mal, es sind einige junge Frauen hier heute Morgen und stellt euch, ja, das kann man euch gar nicht vorstellen, es ist auch unfair, wenn man das sagt, stellt euch vor. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber so kann das Leben laufen, dass du plötzlich nichts mehr hast. So kann das Leben laufen, dass alle Schönheit weg ist. So kann das Leben laufen, Jungs. Dass du ständig deine Angel irgendwo rauswirfst. Und ich ziehe immer nur den Müll an Land. So kann das Leben laufen, ihr, die ihr mal Jungs wart. Und junge Frauen. Und manche sitzen hier und können sagen, ja, genau so ist es. Ich hätte mir nie vorgestellt, was das Leben alles zu bieten hat oder nicht zu bieten hat. Aber ich hätte mir auch nie vorstellen können, wie sehr mich Jesus in seine Freude hat geführt, in all diesen Wegen, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ich will, dass meine Freude völlig wird in euch. Meine Freude. Es ist eine Freude, die total anders ist als die Freude dieser Welt. Das sagt Jesus Christus in Johannes 16, 22. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen. Und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Es ist eine Freude, die kann man sich überhaupt, die können wir uns nicht machen. Aber in diese Freude möchte Jesus uns reinführen. Wisst ihr, das geschieht, diese Erwartung geschieht eben in dem Leben von einem Menschen, der von Neuem geboren ist. Das ist diese Auferstehungserwartung. Die Apostel haben oft von der Auferstehung gesprochen. Ich fand es sehr interessant, wenn ich die Apostelgeschichte lese, warum der Paulus ab und an mal gesteinigt wurde, nur weil er von der Auferstehung sprach. Und der musste es so getan haben mit so einem Feuer und mit so einem Eifer. Da lasse ich mich auch ganz steinigen dafür. Und noch ein Stein. Und noch einer. Und wenn du auch noch willst, mach es. Aber diese Hoffnung kann keiner mehr aus mir nehmen. Und ich bin dafür da, um dir diese Hoffnung zu predigen. Und ich bete für dich, dass diese Hoffnung in dein Herz fällt. Dass du nicht an diesem Leben klammern musst. Dass du nicht dran klammern musst an deinen Wünschen, an deinen scheinbaren Freuden dieser Welt. Von denen du alle weißt, die sind so vergänglich. Spätestens dann, wenn es 81 Meter tief ist, und die Menschen sagten, viel zu früh. Meine Freude über diese ewige Welt Gottes, die kommt durch so eine klare Jesuserkenntnis. Wie kommt denn diese Freude? Und der Johannes schreibt es so wunderbar und sagt über den Johannes, eben den Täufer, der gefragt wurde, bist du der Messias? Und er sagt, nee, ich bin's nicht. Und der Johannes, der macht dann mal so eine Aussage in Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 29 und sagt, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er redet von Jesus Christus, er redet drüber, die Braut, die Gemeinde Jesu, Jesus der Bräutigam. Und er sagt, und ich stehe daneben und ich sehe den Bräutigam und ich höre den Bräutigam. Und diese meine Freude ist nun erfüllt. Es gibt keine größere Freude, würde der Johannes, der Täufer, sagen, dass ich eben die Stimme des Bräutigams hören darf. Wir können es auch so nehmen, die Stimme des guten Hirten, der mich führt, der mich leitet, der mich nicht hinters Licht führt, der mich auch nicht verleitet. Der mich eben nicht dazu führt, dass ich überall mal meine Angeln auswerfe in diese Welt. Und versuch mal hier ein bisschen was an Land zu ziehen und da mal was an Land zu ziehen. sondern der mich auf das ausrichtet, was eigentlich ist, wozu ich geschaffen bin. Gottes ewige neue Welt. So klare Jesus-Erkenntnis. Psalm 73, Vers 28 sagt was Interessantes aus. Das ist ja die sogenannte Jahreslosung. Ich weiß gar nicht, ob das in jedem Land so ist, aber wenigstens in Deutschland haben sie die so ausgegeben. Und da ist diese Aussage in Psalm 78, Gott nahe zu sein, ist mein Gut. Je nachdem, was für Auslegungen wir lesen, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Mir aber ist die Nähe Gottes das höchste Gut. Martin Luther hat es so übersetzt, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, und verkündige all sein Tun. Wisst ihr, es gibt nichts Größeres in dieser Welt, und ich glaube, das geschieht auch durch alle Auf und Abs in unserem Leben, dass uns der Herr zu sich zieht, nahe zu sich, weil Jesus ja sagt, wenn ihr in mir bleibt, dass der Herr alles dafür tut, dass wir in ihm bleiben, wisst ihr? Dass wir in ihm bleiben. Das ist mein Gut. Das ist mir köstlich. Das ist das größte Geschenk. Das ist meine Freude. Dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Nicht auf meinen Ruf, nicht auf mein Geld, nicht auf meine Gesundheit, nicht auf all meine Möglichkeiten, die mir das Leben noch so bietet. Meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Und ich kann nur für mich selbst sprechen, das war mir oft der größte Freudenräuber, dass ich meine Zuversicht nicht auf Gott, den Herrn, gesetzt habe. Wisst ihr, dass ich mich nicht mehr vom Wort Gottes, vom Wort, das mich auf diesen Herrn hinweist, habe beeinflussen lassen. Dass ich nicht mehr mit diesem Gebet ans Wort Gottes ging, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Weil wenn du mir die Augen nicht auftust, dann sehe ich deine Wunder überhaupt nicht. Und dann ist mir das alles gleich, was ich hier lese. Ich glaube auch zum Teil, warum sind wir so eine freudlose Christenheit manchmal geworden in der westlichen Welt? Weil wir auch ein bisschen eine wortlose Christenheit geworden sind. Wir lesen viele Bücher über das Wort, viele Worte über das Wort, ihr Lieben. Aber wir lesen oft nicht mehr dieses Wort, das von diesem lebendigen Gott spricht, von dem der Psalmist sagt, boah, das ist mir wie Honig sein. Ich treffe heute immer mehr Menschen, die sagen mir, du, guck mal, was der geschrieben hat und was der geschrieben hat und was der geschrieben hat, das ist alles interessant. Aber das Wichtige ist doch, was sagt denn erstmal der lebendige Gott? Dietrich Bonhoeffer hat es so ausgedrückt, wisst ihr, manche Leute lesen dieses Wort nur noch für sich, dass es mir was zu sagen hat, was Gutes zu sagen hat. Und wenn es mir nichts Gutes zu sagen hat, lese ich es auch nicht. Dietrich Bonhoeffer meinte mal, wir sollten dieses Wort nicht immer nur für uns lesen, sondern auch mal gegen uns. Vielleicht hat es uns dann wieder was zu sagen. Mal wieder gegen mich lesen. Herr, wie steht mein Leben eigentlich? Warum ist es so freudlos geworden? Warum sind meine Augen so verblendet? Warum habe ich nicht mehr diese Ewigkeitshoffnung im Herzen? Was ist passiert? Und schaut, das ist ja schon ganz am Anfang der Christenheit so, dass Jesus 7-Cent-Schreiben aufgeben musste, und an eine Gemeinde schreiben muss, ich habe wider dich, du hast die erste Liebe verlassen. Das ist dein Problem. Du bist extrem clever, du hast super Leute bei dir, die enttarnen sogar die falschen Propheten. Alles richtig gemacht, aber du hast die erste Liebe verlassen. und das Lachen wie ein Kind. Verloren. Die Freude wie ein Kind. Die Erwartung wie ein Kind. Was hat mir denn der Vater zu sagen? Und ich muss für mich selber gestehen, ich muss mich da auch immer wieder ranarbeiten, ihr Lieben. Ich muss mir immer wieder ranarbeiten. Ich bin ja Berufschrist. Ja, und ich habe festgestellt, das ist gar nicht so einfach, Berufschrist zu sein. Ist gar nicht so einfach, aus beruflichen Gründen an die Ewigkeit zu denken. Und es geht auch gar nicht. Aber Jesus in seiner Liebe und seiner Gnade und Barmherzigkeit lässt mich das. Er lässt mich wieder seine Worte hören. Und ich kann sagen mit offenem Herzen, Herr, rede, dein Knecht hört. Sprich doch, Jesus, sprich. Und nicht immer bloß Worte, oh, das wird schon gut werden. Ich liebe dich, Gnade, Barmherzigkeit. Das ist ja alles da. Sondern, Herr, rede doch auch mal. Warum klappt's denn nicht? Oh ja, du könntest zu deiner Frau gehen und könntest dich mal entschuldigen. Wäre doch mal was. Ja, das habe ich jetzt nicht gemeint. Irgendwas anders. Irgendwas Großes. Ja, genau, geh doch mal hin. Frag doch mal um Vergebung. Hol doch mal einen Mitarbeiter in dein Büro. Sag doch mal, das tut mir so leid, dass ich dich so behandelt habe. Geh doch mal rüber zu dem Nachbar. Mach das doch mal. Ja, nee, ich habe an große Sachen gedacht, Jesus. An große Sachen. Und das raubt mir die Freude. Ich erwarte und erwarte auf irgendwas, aber die simplen Wege, die simplen Sachen, diese klare Jesus-Erkenntnis, dieses in ihm Leben, in ihm Bleiben, dieses durch Jesu, wisst ihr, durch Jesu Blut von Gott wieder von Nutzen zu sein, brauchbar für Gott zu sein. Der Apostel Paulus wird schreiben im Römerbrief, Kapitel 3, würde sagen, ein ganz interessantes Wort und sagt, alle sind abgefallen, alle haben gesündigt. Und er spricht es ganz deutlich aus. Es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, auch nicht du, Heinz Spindler, außer durch das Blut von Jesus Christus. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Nicht so nach Gott fragt, dass Gott nicht bloß auf dem Beifahrersitz sitzt oder sonst was, sondern dass Gott das Steuerrad im Leben in der Hand hat und dein Leben steuert. Dein Leben selbst ist. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nicht. Das heißt, sie sind unbrauchbar geworden. Warum? Weil sie die Herrlichkeit verloren haben durch den Sündenfall. Aber das schreibt der Apostel Paulus in Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Aber eben durch das Blut von Jesus Christus kommt diese Herrlichkeit zurück. Durch das Blut von Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, kommt diese Herrlichkeit zurück, wird mein Leben von Nutzen, kommt der Heilige Geist in mein Leben und benutzt mein Leben. Und schreibt Gottes Geschichte. Das ist doch was Gewaltiges. Das ist die Sache schlechthin. Schlechthin. Und das, was mir die Freude raubt, ist, dass ich da nie mehr dran denke oft, ihr Lieben. Selten, äußerst selten. Das ist eigentlich das Eigentliche. Du, der du absolut verloren warst. Du, der du die Herrlichkeit verloren hast. Du, der du nichts anderes verdient hast als den ewigen Tod, hast das ewige Leben bekommen. Als Geschenk. Du, der du nutzlos warst, unbrauchbar warst. Bist brauchbar geworden durch den Heiligen Geist und er schreibt seine Geschichte mit dir. Nicht du schreibst Geschichte für Gott, er schreibt seine Geschichte. Mit deinen Tränen, mit deinem Lachen, mit deinem Erfolg, mit deinem Misserfolg, mit diesem ständigen Wiederfallen und Wiederkommen zu Jesus, Gott sei mir Sünder gnädig. Er schreibt seine Geschichte der Gnade, seine Geschichte des Lebens, seine Geschichte der Freude. Wenn ich eine Sache, ich denke, wenn ein Mensch das sagen kann zum Schluss, wenn ich ein was gelernt habe, ist es, das ist meine Freude. Dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze auf ihn. Wenn ich irgendwas gelernt habe in diesem Leben, das, ich glaube, das ist das Größte, was ein Mensch lernen kann. Ich habe eine Frau getroffen, die war im KZ in Auschwitz. Sie ist eine Sindhi. Also wir würden landläufig sagen Zigeuner. Sie hat die Zahl noch in ihrem Arm. Sie hat mit zugucken müssen, wie ihre kleinen Geschwister alle erschlagen wurden von den SS-Schergen. Und ich habe sie mal gefragt, warum schaust du immer so freundlich? Und sie guckt mich an und sagt mir, Heinz, wenn ein Mensch je einmal die Vergebung durch das Blut von Jesus Christus erfahren hat, dann kann er gar nicht mehr anders. Der kann gar nicht mehr anders. Hat mich echt bewegt. Mit anderen Worten könnte man sagen, vielleicht wisst ihr, wenn mir die Freude kontinuierlich im Leben fehlt, unter Umständen, kann ich ja auch mal sagen, Herr, vielleicht habe ich tatsächlich, vielleicht haben wir heute Morgen am Frühstückstisch davon gesprochen, vielleicht bin ich nur ein Sympathisant von Jesus Christus. Ich finde die Lehre sympathisch, ich finde seine Kraft sympathisch, ich finde seine Segnungen sympathisch, finde ich alles klasse. Aber ich bin kein Nachfolger. Kann auch sein. Ich habe nie gesagt, Jesus Christus, hier ist dieses Herz, es gehört dir allein. Es gehört dir allein. Ich bin verloren. Du bist mein Retter. Du bist mein Erlöser. Und ich bin jetzt dein. Kann auch sein. Es kann aber auch sein, eben, dass über das das Leben seine eigene Geschichte schreibt mit seinen Enttäuschungen und. Und dass wir dann das nicht ablegen vor Jesus. Immer wieder, konstant, weil ich vielleicht an einem Punkt angekommen bin im Leben, in dem ich sage, das kann ich nicht schon wieder, das kann Jesus nicht schon wieder. Doch, immer wieder, komm doch, komm, leg es ab. Lass die Herrlichkeit Gottes, lass ihr Raum in deinem Leben. Jesus sagt in Johannes 4, 34, Leute, das ist meine Speise. Das ist, was mich satt macht. Dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Dass ich seine Werke vollbringe. Das ist es, worum es geht. Im Leben von Jesus Menschen. Darum geht's. Dass Jesus seine Werke durch mich vollbringt, die Werke, die den Vater verherrlichen, in guten wie in schlechten Zeiten. Sonne und Regen. Jemand, der zu uns kommt zum Unterrichten, der sagte mal, we like the blessings without the blesser. Wir mögen die Segnungen, aber nicht den, der segnet. We like the healing without the healer. Wir mögen die Heilung, aber nicht den Heiler. Und dann könnten wir so weiterfahren. Christus ist das Zentrum, ihr Lieben. Dass ich unter euch nichts anderes weiß als Jesus, den gekreuzigt, sagt der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus sagt im 2. Korinther Kapitel 11, sagt er zu den Korinthern, Leute, ich fürchte, dass der Teufel euch von der Einfalt Jesu gegenüber schon weggerissen hat. Genauso verführt hat wie Adam und Eva. Und es raubt uns die Freude. Und dann plötzlich beginnen wir einander zu beißen und zu fressen und zu kratzen. Und wo ich bin, ist vorne. Und warum werfe ich immer die Angel verkehrt aus und angel eine Ampel? alles verkehrt gelaufen im Leben. Die Quelle der Freude, mit zwei Versen will ich schließen. Die Quelle der Freude, sagt Psalm 16. Das ist ein wunderbares Wort. Weil ich muss zurück zu dieser Quelle, wisst ihr? Zurück zur Quelle. Und ich glaube, wir müssen zurück zur Quelle. Und der Herr hat seine Wege, uns zur Quelle zurückzuführen. Das ist ja auch seine Gnade, seine Freundlichkeit. Uns durstig zu machen. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, in Psalm 16, Vers 11. Vor deinem Angesicht sind Freuden die Fülle. Das ist eigentlich die Quelle meiner Freude. Das sind Freuden die Fülle. Vor deinem Angesicht sind Freuden die Fülle. Vor deinem Angesicht. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Ewiglich. Es hat keine Grenze. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Lukas Kapitel 10, Vers 20, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Freut euch darüber. Hast du dich schon mal jemals gefreut, dass dein Name im Himmel angeschrieben ist? Das ist das Größte, was es gibt, im Buch des Lebens zu stehen. Und es ist das Größte, was es gibt. Deswegen hat sich die Christenheit auch entwickeln können, ihr Lieben. Am Anfang der Christenheit ist alles Mögliche dafür getan worden, um das auszulöschen. Das Römische Reich, die haben die Christen hingeschlachtet. Und die dachten, wenn wir das machen und wenn wir die noch so schrecklich hinrichten, dann wird irgendwann mal Schluss sein mit dieser Sekte. Aber als die Menschen damals in Rom, in diesem großen Theater, die Christen haben sterben sehen, haben sich viele der Zuschauer für diesen Christus entschieden. Weil sie sagten, wie die sterben. Weil die an der Quelle waren, die waren an der Quelle, das waren oft ganz einfache Menschen. Menschen, die man vielleicht nie zu einer Osterkonferenz eingeladen hätte. Aber die waren an der Quelle. Wenn ich nur dich habe, Jesus, nur dich, und auf dich setzen darf. Und das waren durch diese Menschen, durch diese Saat, wenn man so will, hat sich die Christenheit ausgebreitet. Das Blut der Märtyrer ist das Same der Kirche. Aber es waren oft ganz simple Menschen, die manchmal nicht viel kannten, aber die Gnade Jesu. Die Quelle der Freude. Du hast noch was für uns. Unsere Namen sind angeschrieben im Himmel. Bei uns stimmt es. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Nehemia Kapitel 8, Vers 12. Die Freude am Herrn. Ihr würdet alles tun. Alles tun. Um irgendeine Freude zu produzieren. Aber das müsst ihr doch gar nicht. Komm doch zurück zur Quelle. Herr, in deiner Gegenwart leben. Herr, auf dich zu schauen, auf dich zu trauen, dich zu hören. Von dir bewegt zu sein, Jesus. Um das geht's doch. Entschuldigung, Nehemia 8, Vers 10, für diejenigen, die es schon entdeckt haben. Ne? Missionarin, ja, ja, clever. Aber um das geht's. Wisst ihr, diese Menschen, als dieser Vers kam, die waren über die Sünde erschüttert, das Volk, als sie das Wort Gottes hörten. Das war sehr gut, mal wieder erschüttert zu sein. Aber dann sagte Nehemia eigentlich, Leute, bleibt doch nicht in dieser Erschütterung stecken. Das ist gut, wenn ihr erschüttert seid. Das ist ein gutes Zeichen. Und jetzt esst Süßes, er trinkt Süßes, nicht süßes Essen, sonst bekommt er Karies, aber esst Fettes, trinkt Süßes. Feiert! Weil dieser Tag ist dem Herrn heilig. Das ist was Großes geworden in eurem Leben. Wenn euch da bewusst geworden ist, wie groß der Herr ist und wie klein ihr seid. Und gebt von dem, was ihr habt, denen, die nichts haben. Lasst sie dran teilhaben, an dieser Freude. Der Herr ist uns gnädig. Der Herr lässt uns leben. Der Herr ist unser Leben. Der Herr hat eine Ewigkeit für uns bereitet. Behaltet es doch nicht für euch. Und ich kann mir vorstellen, das ist auch einer der Gründe, warum uns die Freude ein bisschen abhanden kommt in der westlichen Christenheit. Wir sind auch stumm geworden. Stumm. Natürlich hier nicht auf Beardenberg. Bei uns auch nicht am Bodenseehof. Aber wir sind ein bisschen stumm geworden. Sondern diese Freude einfach weiterzugeben. Und da bin ich so dankbar drüber, bei uns, ich sag mal, bei uns am Bodenseehof, das hört sich auch so schnöselig an, ne? Es tut mir leid, das hört sich so, ich weiß auch so ein bisschen, ja, bei denen ist alles besser und so. Aber ich kann jetzt nur davon reden. Da merke ich, wir haben einen Koch, der kann gar nicht warten, bis der nächste neue Lieferant kommt. Nicht um die besten Preise auszuhandeln, sondern um mit dem erstmal über das Evangelium zu reden. Unser Hausmeister, genau das Gleiche. Macht euch keine Gedanken, das Haus sieht nicht so schlimm aus, ne, wie man es jetzt sich vorstellen kann. Die schwätzen nur über Jesus. Als unser Auto in der Werkstatt war, war es wegen in der Werkstatt wegen unserem Navigationssystem, das nicht funktionierte. Und ich fuhr dann wieder raus aus der Werkstatt und das Navigationssystem funktionierte immer noch nicht. Und dann wusste ich plötzlich, warum es nicht mehr funktioniert, weil ich habe gar nicht mit dem Werkstattmeister über Jesus gesprochen. Und dann fuhr ich zurück zur Werkstatt und sagte, hier bin ich wieder. Und ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Haben Sie schon jemals über Jesus Christus nachgedacht? Und er hat mir auch erstmal angeguckt, ne? Nicht so gelacht wie du jetzt. Ne? Und er schaut er mich an und sagt, ich bin ehrlich, nee, ich bin Atheist, ich bin irgendwo in Ostdeutschland aufgewachsen und er hat sich noch dafür entschuldigt, dass er so aufgewachsen ist. Und dann sagte ich, kein Thema, ne? Ich habe da was zum Lesen dabei, können wir ins Gespräch kommen. War beim Zahnarzt und ich habe denen gesagt, es ist so schön, dass sie da sind und wir, ganz neuer Zahnarzt, echt feine Kerle. Und dann irgendwann, ich glaube, zwei, dreimal gesagt, es ist so toll, dass er jetzt da ist. Und irgendwie habe ich ganz vergessen, ihm zu sagen, warum es so toll ist, dass er da ist. Und ich ging wieder und dann habe ich abends was gegessen, brach mir doch ein Stück vom Zahn ab. Und dann fiel mir auf, ich habe ganz vergessen, mit ihm noch zu reden, warum es so schön ist, dass er da ist. Und dann bin ich den nächsten Tag wieder dahin und sagte, ich wollte Ihnen noch sagen, es ist so schön, dass Sie hier sind, weil dann können wir auch mal über den lebendigen Gott reden. Der hat mich nicht ausgelacht. Der hat mir jetzt seine persönliche Nummer gegeben, sagte, wenn Sie jetzt gehen nach Serbien, hier haben Sie meine persönliche Nummer. Sie können jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen. Ich will von Ihnen hören. Wenn irgendwas ist, Sie können mich Tag und Nacht anrufen. Und das macht Freude. Weil dann denke ich auch selber über die Ewigkeit nach und ich erkläre jemandem den Weg in die Ewigkeit. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wenn sie abhanden gekommen ist, Jesus, bring sie zurück. Diese simple Freude. Ich will zurück zur Quelle. Herr Jesus, dafür danke ich dir, dass du diese Quelle bist, der Freude. Herr Jesus, du bist der, der diese Sehnsucht hat, dass deine Freude in uns völlig werde. So sehr, dass wir gar nicht anders können, als davon zu reden. In diese Freude zu leben, in diese Freude zu wandeln. Diese Freude, die unabhängig ist von Lebensumständen. Diese Freude, die sich auch widerspiegelt in einem Leben, das oft voller Tränen ist. Weil es eine Freude ist, die über dieses Leben hinausgeht. diese Gewissheit. Da ist Gottes ewige neue Welt. Und in der bin ich dabei. Und nicht, weil ich so ein toller Mensch bin, weil ich alles so gut hinbekomme, sondern weil du mich erkauft hast. Weil du so gnädig bist. Weil du so freundlich bist. Weil du so voller Liebe bist. So voller Barmherzigkeit bist. Weil du mich gerecht gesprochen hast durch dein Blut. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus. Herr, reiß uns den Schleier weg, der uns manchmal den Blick versperrt auf die Quelle der Freude. Führ uns zurück zu deinem Wort. Führ uns näher an dich. Lehr uns, in dir zu bleiben, auf dich zu hören. Dass wir Menschen werden dürfen, die vielleicht am Ende des Lebens das eine einzige sagen können. Aber das war mein Gut, Gott nahe zu sein. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und setze meine Zuversicht auf den lebendigen Gott und verkündige all sein Tun. Dir sei Ehre, Jesus. Dir allein. Amen.